wir haben wirklich ein System der Kommunikation, in dem wir alle arbeiten. Und die Multiplikatoren vor Ort, in den Schulen, in Kindergärten, in Kommunen, in Krankenhäusern, in Praxen und so weiter und so fort, das sind die Hauptakteure in der Kommunikation in der Fläche.
Willkommen zum Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung Patient im Mittelpunkt. Heute spricht Tanja Brunner mit Professorin Dr. Freya de Bock, Expertin für Public Health und Abteilungsleiterin in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das Thema ist die aktuelle Ausschreibung des Lofert-Preises 2022.
Hallo Frau de Bock, herzlich willkommen zu unserem Podcast-Interview. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen und herzlich willkommen nochmal als Gastjurorin in diesem Jahr für die Ausschreibung des Lofert-Preises 2022. Das Thema lautet in diesem Jahr gemeinsam für mehr Gesundheit, Modelle und Technologien zur Verbesserung der Erreichbarkeit, Aufklärung und Beteiligung in der gesundheitlichen Versorgung. Ein großes Thema mit vielen Fragen und hoffentlich vielen Antworten. Beginnen wir. Frau de Bock, Sie leiten die Abteilung Q-Forschung, Zielgruppen, Lebenslagen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Inwieweit sind Sie denn dabei mit diesen Themenbereichen Erreichbarkeit, Aufklärung und Beteiligung konfrontiert?
Ja, also Begriffe sind sehr wichtig für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Warum? Weil es darum geht, bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass wir Veränderungen von Gesundheit in der Fläche erreichen. Und um positive Veränderungen in der Fläche zu erreichen, ist es wichtig, dass wir bei Maßnahmen auf den sogenannten Public Health Impact achten. Und Public Health Impact ist nicht das Gleiche wie Wirksamkeit. Also Impact ist eigentlich ein Produkt, wenn man so möchte, mathematisch auch Produkt von Wirksamkeit einer Maßnahme in einer Studie, aber auch von Reichweite und Akzeptanz einer Maßnahme, auch von, so gesagt, der Umsetzbarkeit einer Maßnahme. Also wie sehr wird diese Maßnahme so wie geplant auch in die Praxis umgesetzt und dann letztlich auch von Nachhaltigkeit einer Maßnahme. Und aufgrund dieser Tatsache ist die Erreichbarkeit und letztlich auch die Beteiligung Schlüssel für einen großen Public Health Impact in der Fläche. Und insofern ist das auch für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein wichtiges Thema, dass wir wirklich die Zielgruppen, die am wichtigsten sind, vielleicht am meisten Risiken haben, so aufklären und so beteiligen, auch beim Design von Maßnahmen, dass diese Maßnahme akzeptiert wird und angenommen wird in der Zielgruppe.
Mit welchen Maßnahmen, wie Sie gerade gesagt haben, lassen sich denn mehr Menschen innerhalb einer bestimmten Zielgruppe erreichen? Also kann man da ganz allgemeine Aussagen treffen? Das wird immer nach Schema so und so gemacht. Oder hängt das jeweils vom Thema ab und von der Zielgruppe auch? Können Sie da ein Beispiel für geben? Zum Beispiel Impfen, sag ich mal.
Es gibt ein paar grundlegende, das ist wie eine Methodik, die Sie einsetzen, um Zielgruppen zu erreichen. Die Inhalte innerhalb dieser Methodik sind dann anders, je nach Zielgruppe, die Sie erreichen wollen. Aber das Wichtige ist, um wirklich hohe Erreichung zu haben, wir haben eigentlich ein System der Kommunikation, in dem wir alle arbeiten. Und die Multiplikatoren vor Ort, in den Schulen, in Kindergärten, in Kommunen, in Krankenhäusern, in Praxen und so weiter und so fort, das sind die Hauptakteure in der Kommunikation in der Fläche. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn Sie wirklich in der Fläche etwas bewirken wollen, dass die Multiplikatoren und sogenannte Gatekeeper mit einbezogen sind. Gatekeeper sind dann zum Beispiel, wenn Sie jetzt an psychische Gesundheit denken und Förderung psychischer Gesundheit von Jugendlichen oder von Schülern, dann sind Gatekeeper Eltern, aber auch Lehrer. Das ist ein wichtiges Kriterium, um zum Beispiel auch Zielgruppen, die eher schlecht erreichbar sind, auch zu erreichen, ja, weil die im Alltag nicht unbedingt die Website der BCGA kennen. Ja. So, das Zweite, was wichtig ist, ist, dass man die Barriere sehr gering macht. Also, dass man weg von einer Hohlstruktur hin zu einer Bringstruktur kommt. Hohlstruktur heißt, ich muss mich als Zielgruppenmitglied auf eine Website begeben, muss eine Broschüre kennen, muss die lesen. Und also ich muss aktiv werden. Bei einer Bringstruktur ist es so, dass mir die einfach begegnet. Also ich bin zum Beispiel, was weiß ich, ich sitze beim Arbeitsamt. Ja, es gibt eine Broschüre, die mir ausgehändigt wird. Es gibt etwas, was ich einfach beim Gehen durch die Stadt direkt ansprechend finde und was ich so mitnehmen kann. Denken Sie an das Thema Impfbusse zum Beispiel. Ne? Jetzt gerade in der Covid-Pandemie ist das wäre eine typische Bringstruktur. Also das ist das zweite Kriterium. Das dritte, um Leute zu erreichen, die Reichweite zu maximieren, ist und auch die Akzeptanz, wie ich vorher gesagt habe, ist die partizipative Einbindung von Zielgruppen. Warum? Weil Botschaften oder auch, sag ich mal, Programme zum Beispiel müssen angepasst werden an die Bedarfe und an die Kontexte dieser Zielgruppen. Ganz speziell zum Beispiel bei Kampagnen ist es, dass Sprache, Bilderwelten, aber auch Terminologie zum Beispiel angepasst werden muss, damit, sag ich mal, es wirken kann, ja, und relevant wahrgenommen werden kann. Was problematisch ist im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung, ist beispielsweise, dass in den Bilderwelten, die mir oftmals begegnen, sag ich mal, die sind auf die Mittelschicht ausgerichtet. Da gibt es die apfelessenden Senioren, die lachend in die Kamera gucken. Das ist eine Bilderwelt, die spricht eben die an, die sowieso schon mehr Ressourcen haben, die möglicherweise die Bringstruktur nicht brauchen, sondern eigentlich fast überversorgt sind. Und das ist ein Grundsatzproblem in, sag ich mal, in der Public Health insgesamt, aber auch in der Prävention, dass wir eine sogenannte umgekehrte Wirksamkeitspyramide haben, wo wir diejenigen Zielgruppen, die bereits viele Ressourcen haben, wenig Risiken haben, eigentlich überversorgen, eine Überinanspruchnahme haben, nicht immer, aber das kann dazu führen. Und auf der anderen Seite die, die wenig Ressourcen haben, zu wenig erreichen, ja, weil es sozusagen zu hochschwellig ist, das Angebot. Oder eine hohe Kompetenz zum Beispiel in der Mediennutzung voraussetzt oder in der Sprache, im Lesen können und so weiter. Gut, also es braucht eine Anpassung des Angebots und die Einbindung von Zielgruppen, damit Bilderwelten und so weiter angepasst sind. Und auch Ansprache angepasst ist. Ja, also wem vertraue ich zum Beispiel? Ja, das wissen wir jetzt beispielsweise in der Pandemie, dass gerade Eltern sich sehr viel mehr Ansprache auch durch die Kinderärzte zum Thema Impfung wünschen. Ja, oder auch in der Schule mehr Info. Also die wünschen sich nicht einen Spot in der Tagesschau, weil das wird für sie nicht relevant sein, sondern die Ansprache muss durch relevante Stakeholder passieren. Gut, dann ist nochmal wichtig, wenn man Programme zum Beispiel aus einem Kontext in andere Kontexte bringt, dass man die Programme anpasst an die Kontext. In einer Kommune können die ganz anders sein als in einer anderen. Und wenn ich das nicht anpasse, dann kann ich nicht die gleiche Reichweite haben in der anderen Kommune. Um Leute zu erreichen, kann es unter Umständen notwendig sein, gar nicht nur gesundheitliche Botschaften zu übermitteln, sondern zum Beispiel überhaupt die Medienkompetenz zu stärken, dass Leute Gesundheitsbotschaften, die auch da sind, auch finden können. Ne, das ist gerade eine extreme Entwicklung in der Pandemie, dass Information überall ist, aber auch viel Desinformation, die Botschaften nicht überall gleich sind. Und deswegen möglichst evidenzbasierte Botschaften gar nicht durchkommen können, wenn ich nicht eine hohe Medienkompetenz habe. Also wenn ich nicht gut entscheiden kann, welche Informationen, die zum Beispiel auf Websites auf mich zukommen, sind reliabel, welche nicht. Ja, welche sind valide? Und wie kann ich das überprüfen? Ja, zum Beispiel, gibt es eine Quelle zum Beispiel? Wie ist der Absender? Hat der ein Impressum und hat der eine bestimmte Legitimation? Ja oder nein? Solche Themen, und das nennt man Medienkompetenz. Und da geht es um eigentlich ein Empowerment der Bürger, um die sinnvollen und hilfreichen Informationen zu bekommen. Und das kann auch Teil von Kampagnen sein, dieses Empowerment.
Sie sprachen gerade das Thema Kampagnen an und hatten auch vorhin schon drüber gesprochen. über Aufklärungskampagnen. Da geht es ja auch darum, bestimmte Zielgruppen zu erreichen, auch wie Sie schon sagten, eine Beteiligung zu erzielen. Können Sie von einer besonders gelungenen Kampagne erzählen, die Sie auch mal begleitet haben?
Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, was, glaube ich, so ein bisschen veranschaulicht, wie von Bundesebene aus in der Kampagne Beteiligung und auch Reichweiten gelingen können. Also ein Beispiel ist die Kampagne Alkohol kennt dein Limit, die 16- bis 20-jährige junge Menschen in den Fokus nimmt und seit 2009 zum Beispiel durchgeführt worden ist. Und diese Kampagne hat eigentlich die Beteiligung von der Zielgruppe, nämlich diesen jungen Menschen, von Anfang an mitgedacht. Und 2009 ist schon lange her. Wir haben von Anfang an dort Social Media mitgedacht, also zum Beispiel StudiVZ oder SchülerVZ oder sowas. Und auch Facebook und auch verschiedenste Social Media Kanäle zu diesem Zeitpunkt. Jetzt aktuell noch YouTube und Instagram und nicht mehr Facebook, weil, sagt die Zielgruppe, diesen Kanal eigentlich verlässt mittlerweile. Und über diese Social Media wurden regelmäßig Mitmachaktionen mit der jungen Gruppe so gesagt installiert. Also zum Beispiel kreative Mitmachaktionen wie mach einen Film, mach ein Foto, zeig, was weiß ich, wie du zu dem Thema stehst. Und da sehen Sie, Bundeskampagne heißt nicht unbedingt, dass man nicht auf die lokale Ebene kommt. Die Bundeszentrale arbeitet eben mit Multiplikatoren und Gatekeepern in der Schule zusammen, zum Beispiel mit Lehrern und Lehrerinnen, aber eben auch über Mitmachaktionen in Schulen, wo man einfach einen Parcours zum Thema Alkohol durchmacht und dieser Parcours wechselt von einer Schule zur nächsten. Oder auch Peer-Aktionen im Freizeitbereich, wo junge Menschen mit jungen Menschen zum Thema Alkohol in Kontakt kommen. Da gibt es bestimmte Weiterbildung, die die haben, um das machen zu können. Und das sind Möglichkeiten der Beteiligung von jungen Leuten in solchen Kampagnen. Zum Thema Reichweite in dieser Alkohol kennt dein Limit Kampagne ist es so, dass wir die Awareness von Jugendlichen verfolgen und dass wir sehen zum Beispiel, dass die Awareness, also sie war sehr hoch zu 2010 und wenn Sie die ungestützte erinnerte Awareness anschauen, dann sehen Sie, dass die initial bei 40% lag und dann wurde das ein bisschen weniger. Ja? Und was man sieht, ist, dass dann durch die Massenkommunikation, die im Jahr 2012 richtig hochgefahren worden ist, dass da das ungestützte Erinnern stark zugenommen hat. Also weil Sie können solche Zielgruppen auch hier erreichen über große massenmediale Kampagnen im Bereich Alkohol, wenn alles aufeinander abgestimmt ist. Also die Slogans sind immer die gleichen, die Bilder sind die gleichen, die Leute kennen das. Und wenn es dann noch im Fernsehen zum Beispiel als Spot kommt oder auch massenmedial sonst wie auf den großen Leinwänden in der Stadt und wenn es ihnen dann auch noch in der Schule begegnet, dann wird das miteinander verbunden. Ja, und so haben sie dann eine bestimmte Reichweite in eine Gruppe. Zum Beispiel.
Ja, vielen Dank. Ein anderes Thema ist bei uns ja auch in der Ausschreibung in diesem Jahr, wie Sie eben auch schon angesprochen hatten, Erreichbarkeit und Aufklärung. Um diese beiden Aspekte noch einmal in den Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung zu legen. Welche Bedeutung hat denn die Erreichbarkeit und die Aufklärung genau in diesem Bereich, also Prävention und Gesundheitsförderung? Und das jetzt nicht nur auf Jugendliche, sondern auf verschiedene Zielgruppen.
Also die Bedeutung des Themas Erreichbarkeit ist hoch. Und man sieht das jetzt gerade aktuell sehr gut, finde ich, in der Pandemie am Thema Impfen. Also ich sage nur ein Beispiel, also Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel und SARS-CoV-2-Impfung. Da ist es so, dass wir jetzt wissen, die Impfrate bei Menschen mit Migrationshintergrund ist geringer. Aber wenn Sie den Impfwillen anschauen, der bisher Ungeimpften, ist der höher als bei der bisher ungeimpften allgemeinen Bevölkerung. Das heißt, Sie sehen hier genau, dass die Impfung, obwohl der Impfwille hoch ist, diese Menschen nicht erreichen konnte in der gleichen Art und Weise. Das hat mit Niedrigschwelligkeit wieder zu tun, also das Thema Hol versus Bringen. Ja? Da sehen Sie zum Beispiel die Stadt Bremen, die sehr, sehr viele Busse und Impfaktionen vor Ort, in Kirchen, in Schulen, in Moscheen und so weiter angeboten hat. Und da ist es sehr gut gelungen, beispielsweise eben diese Zielgruppe zu erreichen. Das heißt, sie müssen da in diese Bring-Situation rein, weil möglicherweise die Kompetenz, auch die Kenntnis des Gesundheitssystems, auch die Kontakte ins Gesundheitssystem, kenne ich einen Arzt, kenne ich niemanden, habe ich Nachbarn, die mir Sachen erzählen oder nicht, all diese Ressourcenthemen, die vielleicht bei Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen oder noch nicht so lange in Deutschland sind, schlechter sind, die spielen eine Rolle. Ne? Und da sehen Sie, wie wichtig das Thema Erreichbarkeit ist und Reichweite in dem Sinne in bestimmte Bevölkerungsgruppen. Insgesamt ist es so, dass die Erreichbarkeit von Zielgruppen wichtig ist in Bezug auf gesundheitliche Ungleichheit. Ja, also es darf eigentlich nicht sein, dass Menschen weniger erreicht werden, nur weil sie zum Beispiel aus einem anderen kulturellen Umfeld kommen. Das führt zu einer großen Ungleichheit und gesundheitliche Ungleichheit kann, und das sehen wir in der Pandemie ganz klar, kann auch zu sozialer Ungleichheit führen, zu weiteren Folgen in Bezug auf Bildung zum Beispiel von Kindern, von Jugendlichen. Wir haben das Thema umgekehrte Wirksamkeitspyramide, hatte ich schon gesagt, dass wir eine umgekehrte Wirksamkeitspyramide haben und wir müssen die wieder umdrehen. Ja? Wir müssen die mit dem höchsten Risiko am meisten erreichen eigentlich. Und das ist letztlich ein Präventionsdilemma, was noch nicht so wirklich gelöst worden ist. Es gibt Beispiele zum Beispiel, ich will das vielleicht anschaulich machen, am Beispiel der U-Untersuchung. Die U-Untersuchung ist ja eine Früherkennungsuntersuchung beim Kinderarzt, beim niedergelassenen Kinderarzt. Und was gelungen ist, ist dort zum Beispiel über Erinnerungssysteme, wo zum Beispiel man eben nochmal eine Erinnerung bekommt, wenn man einen Termin verpasst hat, vielleicht weil man zu viel Belastung auf anderer Seite hat, irgendwie zu viel als Alleinerziehende, auch als jemand, der Deutsch nicht versteht und dann noch erstmal zum Nachbar gehen muss, um was zu übersetzen zu lassen, hat man einen Termin verpasst, man wird noch mehr erinnert. Und damit, mit so einem Erinnerungssystem, haben Sie eine deutliche Anhebung von der Inanspruchnahme dieser Früherkennungsuntersuchung in der kinderärztlichen Praxis. Das Problem aber, und das lässt sich an den U-Untersuchungen auch ganz gut darstellen, ist, dass dann im weiteren Verlauf, wenn die Kinder älter werden, diese Inanspruchrate abnimmt. Und bei den jugendlichen Untersuchungen J1 und J2 zum Beispiel ist diese Inanspruchnahme deutlich geringer. Und damit sieht man, da habe ich ein Problem der Reichweite in diese Gruppe. Und wenn ich möchte, dass die Leistungen in J1 und J2 so gesagt mehr zur Geltung kommen, dann muss man eben die Reichweite erhöhen und überlegen, wie kann das gelingen. Ja? Ja, wie können Peer-Ansätze oder dieses Anbieten von J1, J2 in Quartieren, in Jugendclubs, also raus aus der Hohl-Situation hin in die Bring-Situation.
Sie haben es gesagt, die Aufklärung ist wichtig, um Menschen zu erreichen und ist es dann noch genauso wichtig, dass sie auch beteiligt werden? Also das ist ja der dritte zentrale Aspekt unserer diesjährigen Ausschreibung, die Beteiligung im Sinne einer Partizipation der Betroffenen an gesundheitsförderlichen Maßnahmen. Im therapeutischen Setting spielt ja die Beteiligung der Patientinnen und Patienten und auch der Angehörigen eine zunehmend große Rolle. Wie wichtig ist jetzt also auch noch dieser dritte zentrale Aspekt Beteiligung im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung?
Ja, also der ist sehr wichtig, der Aspekt Beteiligung. Warum ist der sehr wichtig? Weil Beteiligung zu einer besseren Zielgruppenorientierung führt und eigentlich der einzige Weg ist, um das zu erreichen, weil die Milieus und die Zielgruppen sehr differenziert sind, auf die wir Maßnahmen zuschneiden wollen. Und eine gute Beteiligung am Anfang bei der Entwicklung einer Maßnahme kann auch Reichweite und Akzeptanz damit positiv beeinflussen. Und dann sind wir wieder bei diesem Public Health Impact. Also Reichweite, Akzeptanz neben der Wirksamkeit einer Maßnahme sind eben wichtig, um in der Fläche positive Effekte zu haben. Es gibt prinzipiell, wenn man jetzt von der Bundesebene auch ausschaut, zwei Wege der Beteiligung. Man kann indirekt Bevölkerung oder Milieus beteiligen über Multiplikatoren, die mit den Milieus arbeiten. Also da wären wir wieder bei Lehrern oder kommunalen Akteuren, die mit Familien arbeiten oder mit alten Menschen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, direkte Beteiligung der Bevölkerung zu ermöglichen. Und da es wäre das Stichwort Citizen Science zum Beispiel auch, wo man versucht, über Methoden, auch digitale Methoden, die Bevölkerung direkt mit einzubeziehen. Das Typische wäre, dass man bei der Entwicklung von Maßnahmen zum Beispiel Fokusgruppen mit Bevölkerungsmitgliedern, Zielgruppenmitgliedern durchführt. Und über wen muss die Information kommen? Also Implementierungsstrategien. In Zukunft wird sicherlich das Thema Digitalisierung da eine große Rolle spielen. Also wie ermöglicht uns Digitalisierung noch mehr Beteiligung von Betroffenen? Bisher ist es so, dass digitale Möglichkeiten im Rahmen von Citizen Science oftmals, die sind zwar da, aber sie sind hochschwellig. Das heißt, es hat eine bestimmte Unpersönlichkeit, bestimmte Gruppen finden, also kennen das gar nicht und trauen sich möglicherweise auch gar nicht, öffentlich in einem digitalen Videokonferenz irgendetwas zu sagen. Und deswegen ist wichtig, eine Weiterentwicklung auch dahingehend zu machen, dass wir sagen, wie können digitale Möglichkeiten geschaffen werden, die trotzdem eine Informalität haben. Es muss trotzdem was Informelles sein. Die informellen Kontakte mit Personen aus dem Versorgungssystem, Ärzte, Pflegepersonen, die führen zu den manchmal wichtigen, aber eventuell tabuisierten Aspekten, um eine Maßnahme dann wirksamer machen zu können in der Fläche. Ich möchte noch ein Beispiel geben, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wie diese Beteiligung nicht nur für ihre eigenen Maßnahmen unterstützt, sondern von Bundesebene auch Multiplikatoren darin unterstützt, Bevölkerungsgruppen zu beteiligen. Vom Bund aus ist es eine Herausforderung, dass wir bis auf die kommunale Ebene runterkommen. Deswegen können wir das meistens nicht direkt machen, sondern was wir zum Beispiel jetzt entwickelt haben, ist ein Instrument, das nennt sich Stadtraummonitor und können Sie auch im Internet einfach finden. Und dieses Stadtraummonitor ist eigentlich ein Beteiligungs- oder ein Instrument zur kommunalen Beteiligung, zu der Frage, wie lebenswert finde ich meine Umgebung und wie kann meine Umgebung lebenswerter werden. Gesundheit ist da ein Teilaspekt. Dieses Stadtraummonitor-Instrument wird auch weiterentwickelt zum Thema Klimagesundheit. Also wie kann auch meine Umgebung klimafreundlicher werden? Und dieses Instrument ist eigentlich, es ist ein digitales Tool, was von zum Beispiel kommunalen Akteuren genutzt werden kann, um vor Ort mit Leuten, mit denen sie ohnehin zusammenarbeiten, mit Ehrenamtlichen, mit Gruppen, die sich vor Ort engagieren, mit Schulen in Kontakt zu kommen und das aber trotzdem systematisiert und strukturiert und valide. Also nicht, dass jeder sein eigenes Instrument macht und jeder seine eigene Frage, sondern dass man was Valides hat, was dann auch möglicherweise vergleichbar ist zwischen Kommunen. Ja, wo sind wir gut in der Kommune, wo sind wir schlecht in der Kommune? Das ist so ein Spinnennetzdiagramm, wo man dann sieht, okay, da können wir dran arbeiten und gleichzeitig gibt es offene Felder, wo man ganz offen Kommentare auch eintragen kann als Bürger. Ja, das wäre so ein Instrument, was zum Beispiel eine Beteiligung auch ermöglichen kann.
Vielen Dank. Das war sehr interessant, sehr viele Informationen. Ich könnte noch Stunden mit Ihnen weitersprechen, aber so viel Zeit bleibt uns nicht. Daher jetzt eine allerletzte Frage. Sie als Jurymitglied in diesem Jahr für den LOFAT-Preis, wenn ich das so fragen darf, was zeichnet denn für Sie ein innovatives Projekt aus zu dem ausgeschriebenen Thema?
Ja, also ich denke, das Thema Partizipation, also Beteiligung, wird bisher in kleineren Forschungsprojekten gut gemacht. Aber die Herausforderung ist, dass wirklich dass man in der Fläche Modelle findet, die das ermöglichen und die niedrigschwellig genug sind und die sich gut überlegen, wen wollen sie erreichen und neue Wege da gehen, ja, um Leute, die bisher keine Stimme hatten, auch mit einbeziehen zu können. Das würde ich sagen, ist eine Herausforderung. Das hat also auch mit Effizienz zu tun. Also wie kann man das effizient machen, Leute zu beteiligen und wertschätzend, ohne dass es zu teuer ist? Ja, das ist eine Frage.
Ja, vielen Dank. Wir sind gespannt, was für spannende Projekte in diesem Jahr eingereicht werden. Das Zepter übergeben wir dann an Sie und die übrigen Jurymitglieder. Und vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und dieses spannende Interview.
Vielen Dank auch Ihnen. Gerne.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Informationen zum Lofert-Preis finden Sie auf der Website christoph-lofert-stiftung.de. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin, ciao!